Also Lebenslaute, um vielleicht damit anzufangen, ist ein Netzwerk von Musikerinnen und Musikern, in dem mittlerweile rund 300 organisiert sind. Das sind Profis, Halbprofis und gut geübte Laien. Und Lebenslaute gibt es auch schon seit 1986. Also diese Tradition hat damals in Zusammenhang mit den Protesten gegen die Stationierung der Pershing 2 und SS-20 angefangen in Mutlangen. Und dort kamen im ersten Jahr über 100 Musikerinnen zusammen gleich. Und seitdem hat sich diese Protestform eigentlich kontinuierlich vielleicht auch ein Stück weiterentwickelt, aber sie hat sich auch etabliert. So, dass vielleicht das stimmt, dass die Musikerinnen nicht die Radikalsten sind, dass sie sich hauptsächlich für ihre Musik interessieren. Aber wie in allen Berufsgruppen gibt es auch unter den Musikerinnen solche, die an den politischen Prozessen orientiert sind und die auch da gerne eingreifen möchten.
Und diesmal haben Sie eingegriffen beim Verfassungsschutz. Warum?
Dieses Thema Verfassungsschutz begleitet ja eigentlich alle, die politisch aktiv sind, von Anbeginn an. Also einige von uns sind ja in den ostdeutschen Bundesländern zum Beispiel beheimatet und kennen noch den ostdeutschen Geheimdienst zu Genüge aus eigener Erfahrung. Der hieß ja dort Staatssicherheit. Und die inoffiziellen Mitarbeiterinnen hießen IMs und nicht V-Leute. Und die Auseinandersetzung mit der Staatssicherheit war sehr intensiv bei vielen Gruppen, also auch gerade bei den Oppositionsbewegungen, weil die ja die Hauptbetroffenen davon waren, so dass eine kritische Haltung gegenüber einem Inlandsgeheimdienst in den neuen Bundesländern auf jeden Fall traditionell vorhanden ist. Und nun neuerdings im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex sind ja Praktiken bekannt geworden, die in vielerlei Hinsicht verblüffende Ähnlichkeit haben mit den Praktiken der Staatssicherheit aus den 70er, 80er Jahren. Eine zweite Motivationsquelle war natürlich auch die Betroffenheit über die Ermordung von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ganz direkt, also ohne eigene Erfahrung mit Geheimdiensten, ohne eigene Betroffenheit, sondern schlichtweg die Betroffenheit, wie kann so etwas passieren unter Mitwissen von denjenigen Behörden, die eigentlich dafür da sind, die demokratische Grundordnung und damit auch die Bürgerrechte zu schützen. Also dieses Entsetzen darüber war eine zweite wichtige Motivationsquelle, sich diesem Thema zu widmen.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie widmen sich diese 300 Musiker einem Thema und diskutieren das dann auch aus, wohin sich ihre Aktion richtet?
Wir haben ja auch Treffen, bei denen wir uns austauschen. Dort werden verschiedene Themen diskutiert und es ist Tradition bei Lebenslaute, dass jedes Jahr ein Thema Schwerpunktthema ist. Das heißt, es gibt immer ein Thema, einen Aktionsort, zu dem quasi bundesweit eingeladen wird und wo ein großes Konzert stattfinden soll. Und seit ungefähr 3-4 Jahren wird das Thema Geheimdienste bei uns diskutiert und als ein wichtiges Thema erachtet. Und in diesem Jahr kam es dann dazu, dass sich dieses Thema gegenüber allen anderen Themen durchgesetzt hat. Das hängt auch damit zusammen, dass die Initiativen, also Lebenslaute wird ja immer auch von Initiativen eingeladen. Und in diesem Jahr haben uns die Initiativen Keubstraße, Tribunal NSU und Köln gegen Rechts gemeinsam eingeladen, nach Köln zu kommen. Und dieser Einladung sind wir schlichtweg dann gefolgt. Wie man sich dann damit auseinandersetzt bei Lebenslaute, das findet auf zweierlei Art statt. Das eine ist natürlich die inhaltliche Auseinandersetzung und die zweite Ebene, und das ist Lebenslaute spezifisch, ist die musikalische Auseinandersetzung.
Wie kann man sich die denn vorstellen? Wie setzt man sich musikalisch mit dem Verfassungsschutz auseinander?
Also Lebenslaute möchte ja die politischen Themen auf letztendlich musikalische Art und Weise erfahrbar machen. Also die Bedeutung, die emotionale Bedeutung der Themen für die Zuhörerinnen am Ende erfahrbar machen. Und dazu gehört zum ersten natürlich eine besondere Auswahl der Stücke und im zweiten Schritt auch eine eigene Bearbeitung der klassischen Themen, die dann ausgewählt worden sind. Wobei Lebenslaute jetzt nicht auf die sogenannte klassische Musik sich beschränkt, sondern auch offen ist gegenüber anderen Musikstilen, die dann aber für das Orchester und den Chor, der natürlich dann auch vierstimmig singt, bearbeitet werden. Um jetzt ein Beispiel zu geben, aus dem Bereich klassischer Musik wurde ja die Ouvertüre von Gluck, Orpheus, ausgewählt. Im Grunde genommen, Orpheus geht ja in die Unterwelt, um die Geliebte wiederzuholen aus dem Reich der Toten. Also dieses Klagen, diese Trauer über die Toten ist dort ein wichtiges Thema und der Versuch, sozusagen die Vergangenheit ungeschehen zu machen, das hat eine große Nähe zu diesen Morden der NSU und letztendlich auch der eigenen Beteiligung daran. Das zweite Thema, ein ganz anderes Musikgenre, war eine Bearbeitung der Filmmusik von James Bond. Natürlich mit einem eigenen Text und einer Bearbeitung fürs Orchester.
Das klingt allerdings sehr amüsant dann in gewisser Weise auch, wenn man vor dem Verfassungsschutzgebäude James-Bond-Musik anspielt. Das spricht den Geheimdienstler an, wahrscheinlich genauso wie die anderen. Wie ist denn da die Reaktion dann von Passanten oder auch von den Mitarbeitern, die Sie ja bewusst ausgesperrt haben von Ihrem Arbeitsplatz?
Also ich glaube, man muss ehrlicherweise zugeben, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bundesamtes für Verfassungsschutz haben dieses Konzert kaum genossen oder genießen können. Die sind dann ja relativ schnell entweder abgedreht in ihren Fahrzeugen oder dann nur so lange irgendwie vor Ort geblieben, wie sie dann zu einer späteren Stunde von der Polizei dann über einen Fußgängereingang dann hineinbegleitet wurden und sind ansonsten in ihren Büros geblieben. Also wir können nicht sagen, dass Angestellten des Bundesamts jetzt sich mit dieser Musik haben auseinandersetzen können. Ich denke, diejenigen, die musikalisch das erfahren haben, das ist zum einen natürlich viel Polizei. Und da war die Reaktion sehr positiv. Also ich glaube, das hat die Situation sehr entspannt, sehr deeskaliert. Wir haben auch viele positive Rückmeldungen zu der Musik seitens der Polizei bekommen. Und natürlich diejenigen, die speziell zu diesem Konzert gekommen sind, die gehören aber, ich sag mal, zu denjenigen, die auch ähnliche inhaltliche Positionen vertreten wie wir selbst auch. Und da war ja auch die Reaktion sehr positiv, weil natürlich so ein Programm so besonders ist und so einmalig, dass man das von keinem anderen Orchester in keinem Konzertsaal zu hören bekommt. Also beim Vorkonzert, was ja auch in einem letztendlich Konzertsaal stattgefunden hat, da waren über 100 gekommen und das war sozusagen voll. Und ausgelöst dadurch war dann auch das Interesse an dem, was dann folgte, nämlich der Konzertaktion oder dem Aktionskonzert, deutlich höher als erwartet.
Jetzt haben Sie die Polizei angesprochen. Es ist ja dann auch doch so, dass man mit seinen Instrumenten, wenn man so eine Blockade macht, verwundbar ist, weil die Instrumente sind ja auch nicht allzu günstig. Nimmt die Polizei dann darauf Rücksicht, wenn sie einen abtransportiert, um die Zugänge wieder frei zu machen?
Also wir hatten am Anfang erhebliche Auseinandersetzungen mit der Polizei. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz wollte, dass die Polizei relativ schnell räumt. Und die Polizei, die vor Ort war, wurde dann angewiesen, zumindest den Arbeitsbeginn zu ermöglichen. Also wir haben ja um kurz nach 5 angefangen. Viele kommen zwischen 6 und 7. Und nachher so gegen 6:45 hat die Polizei angefangen, den Fußgängerzugang, das sozusagen neben der Fahrbahn ist, die da auch blockiert war, freizuräumen. Und dabei ist die Polizei relativ rücksichtslos vorgegangen, was man der vielleicht auch nicht richtig vorwerfen kann, weil die haben vielleicht selbst kein Musikinstrument zu Hause und die sind mit den Musikinstrumenten wie mit einem Stück Holz umgegangen. Also die haben relativ rabiat den Geigenbogen gegriffen. Das gab natürlich massive Proteste seitens der Musikerinnen, was dann auch dazu geführt hat, dass von der Einsatzleitung, dass die Aktion erstmal abgebrochen wurde. Dann hat man sich länger beraten und das hat dann dazu geführt, dass die dann relativ deutlich vorsichtiger den Fußgängerzugang da freigeräumt haben und es dann auch eine längere Pause gab, bis dann sozusagen die gesamte Straße geräumt wurde, weil man dann Verstärkung geholt hat etc. etc., um eben auch die Musikinstrumente nicht zu gefährden. Also das hat dann zu erheblichen Diskussionen auch bei der Polizei geführt. Ich meine, die üben sowas natürlich nicht. Ne?
Es ist auf jeden Fall überraschend wahrscheinlich für die Polizisten wie auch für jeden anderen, wenn plötzlich ein Protestkonzert stattfindet.
Ja, also man kann sagen, die Musikinstrumente irritieren beide, also auf jeden Fall auch die Polizei. Und die muss auch erstmal einen Weg finden, damit umzugehen. Das ist ja keine ganz klassische Räumung, sondern wenn die dann wirklich genötigt werden zu räumen, was die von sich aus nicht gerne machen, also jedenfalls soweit wir das erlebt haben, dann benötigen die dann auch erstmal noch eine besondere Vorbereitung etc. etc., sodass sie in der Regel respektvoll mit den Musikerinnen und den Instrumenten am Ende umgehen. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Also es gibt schon manchmal auch kleine Schäden an den Instrumenten, aber sagen wir mal, so große Schäden an teuren Instrumenten hatten wir zum Glück bisher nicht, weil manche Instrumente, die kosten 20.000 bis 30.000 Euro, die da verwendet werden.
Das ist ja dann ein hohes Risiko, mit dem die Musiker und Musikerinnen selber reingehen in den Protest. Und ja, das deutet auch auf eine hohe innere Überzeugung hin, dass das wichtig ist, was man dort tut.
Also es gibt viele dabei, die lieber dort musizieren als im normalen Konzertsaal.
Weil es was ausmacht.
Ja, die sind dann sozusagen nicht nur als gut spielende Instrumentalistinnen vor Ort, sondern die sind dann eben mit ihrer ganzen Person vor Ort und es ist, sagen wir mal, in jeder Hinsicht stimmig für sie.
Sie haben auch eine recht harte Forderung gemacht, Geheimdienste abschaffen. Wie kamen Sie dazu, doch eine solch radikale Forderung in so einem großen Bündnis auch rauszugeben?
Das war ein längerer Diskussionsprozess, der, wie ich schon andeutete, auch über mehrere Jahre sich hinzog. Es gab auch vorher schon kleine, also Aktivitäten von Teilgruppen von Lebenslaute in Zusammenhang mit dem NSU-Prozess. Und es gab sozusagen einen kontinuierlichen Austausch mit Betroffenen der Anschläge des NSU und auch mit, sagen wir mal, Personen, die sich inhaltlich damit auseinandergesetzt haben, also beispielsweise mit Rolf Gössner, der seit über 40 Jahren mit diesem Thema zu tun hat, aber auch mit anderen. Und es gab natürlich auch eine andere Gruppe, die selbst Betroffene der Stadtsicherheit waren. Die Forderung, die Geheimdienste abzuschaffen, die erwächst natürlich zum einen aus der Frage, inwieweit das Bundesamt für Verfassungsschutz die Verfassung wirklich schützt. Wir sind der Meinung, dass, weil die Aktivitäten des Bundesamts und auch der anderen Verfassungsschutzorgane im Grundsatz geheim sind, diese Aktivitäten letztendlich nicht kontrollierbar sind. Und die Nichtkontrollierbarkeit schadet natürlich der Demokratie, weil sie, wenn sie nicht kontrollierbar ist, Aktivitäten ermöglicht, die explizit nicht den demokratischen Diskurs fördern, sondern ihn behindern. Und wir haben das ja im Zusammenhang mit NSU erlebt, dass hier sozusagen eindeutig verfassungsfeindliche Strukturen, also demokratiefeindliche Strukturen aus- und aufgebaut worden sind und es behindert wurde, diese sozusagen Aktivitäten, die dann ja auch im Geheimen stattfinden, aufzuklären, zu verfolgen, die individuellen Rechte der ausländischen Mitbürger zu schützen etc. Auf der anderen Seite hat natürlich eine solche Organisation, wenn sie im Geheimen arbeitet, auch die Möglichkeit, im Geheimen demokratische Organisationen zu zersetzen. Also das Beispiel von Rolf Gössner und von anderen, die dann in ihrer politischen Engagement ausspioniert werden und dann auch ihr Umfeld beeinflusst wird, hat ja eine lange Geschichte in den Geheimdiensten und gehört zum methodischen Repertoire. Und es stellt sich die Frage, inwieweit die Tatsache, dass es im Geheimen stattfindet, nicht wirklich demokratiezersetzend eigentlich ist. Und umgekehrt muss man natürlich die Frage stellen, braucht man einen Geheimdienst, um die Demokratie zu schützen? Also muss man im Geheimen operieren, um verfassungsfeindliche Aktivitäten aufzuklären?
Und Ihre Meinung ist nein?
Unsere Meinung ist nein, weil wir nicht sehen, welche Beiträge ein Verfassungsschutz leistet, die letztendlich die für eine Strafverfolgung zuständigen Organe der Polizei nicht leisten können. Also wir haben eine Polizei, sozusagen eine Ermittlungsbehörde, die auch Ermittlungstechniken und Praktiken hat, die auch in der Ermittlung ausgebildet ist, die transparent ist, was die machen, was die nicht machen, die natürlich auch über Ermittlungsmethoden verfügen, die im gewissen Sinne im Geheimen stattfinden, aber die sind klare Ermittlungsbehörden und die sind nicht dazu da, um Gruppen in ihrem demokratischen oder in ihrem Willenbildungsprozess zu beeinflussen, im Geheimen. Also im Grunde genommen die Straftatverfolgung und die Planung und Durchführung von Straftaten, das zu ermitteln und das zu verfolgen, dafür ist die Polizei da. Und wir sehen nicht, was darüber hinaus die Verfassungsschutzorgane hier Wertvolles leisten.